Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita-Macher. Heute tauchen wir ein in eine faszinierende Welt von Klangquadrat, einer einzigartigen Spielesammlung, die Spieler dazu einlädt, Klänge zu erkunden, Komponisten zu erraten und kreative Spiele in der Klangwerkstatt selber zu gestalten. Und natürlich stellen wir Ihnen und euch die Köpfe hinter Klangquadrat vor. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Adrian und Sebastian von Klangquadrat.
Danke dir.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Gerne, hallo, so, sehr schön. Nur Mut, nur keine Scheu. Ich stelle euch kurz vor, Adrian ist Medienkünstler und Programmierer und Sebastian ist Geigenbauer. Jetzt stellt man fest, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wie kommen die zusammen? Wie passen sie zusammen? Adrian und Sebastian, stellt euch einfach mal kurz vor und sagt, warum ihr was genau macht und wie ihr dazu gekommen seid, Klangquadrat zu machen. Weil ich glaube, wenn man Medienkünstler, Programmierer oder Geigenbauer ist, kommt man nicht unbedingt auf die Idee, ein solches Produkt von Anfang an auszugestalten.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich wie oftmals der Zufall, der eine große Rolle gespielt hat. Denn wo trifft man als Geigenbauer einen Medienkünstler? Im Wald natürlich,
per Zufall. Natürlich, im Wald. Im Wald in Freiburg, das sollte man sagen. Also ihr kommt aus Freiburg.
Ja, aus Freiburg, genau. Da gibt es ja viel Wald. Und beim Spazierengehen, und wir haben einfach zufällig, unsere Begleitung kannte sich aus deren Geschichte, auch ein großer Zufall. Wie dem auch sei, näherten wir uns an durch diese spontane Bekanntschaft und dann bei Kaffee und Kuchen und bemerkten, dass, du machst Musik, Adrian und Sebastian, hey, ich mache auch Musik, können wir spielen mal zusammen. Das war einfach so, wie Kinder eigentlich sich treffen würden und sagen, komm, wir machen was zusammen, nicht anders. Und aus dieser Begegnung, die wiederholte sich ein zweites Mal und vielleicht ein drittes Mal, und danach sprachen wir, lernten uns kennen und erzählten voneinander und bemerkten, dass da eine große kreative Ebene auf beiden Seiten herrscht, und haben einfach mal so erzählt, was wir alles gemacht haben und wo unsere Gedanken uns hinführen, und merkten, da kam auch zur Sprache, dass ich immer schon träumte von einem akustischen Memory, schon als junger Mann, und hatte aber nie einen Partner in Crime gefunden, niemanden, der das vielleicht mitgestalten konnte auf der technischen Ebene, weil ich bin kreativ sein, Ideen haben kann jeder, aber es umzusetzen, das braucht dann auf jeden Fall Kontur.
Ja, und ich vielleicht sag noch mal was. Ich bin Adrian, und zu meiner Geschichte, zu meinem Werdegang, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich mache, ist, ich habe Informatik studiert, Programmieren gelernt, richtig handwerklich, handfest, und habe aber immer mich für den Bereich interessiert, wo die Programmierung zwar da ist, aber nicht sichtbar ist. Also das heißt, ich habe Medieninstallationen gebaut, wo man beispielsweise in einem Raum mit irgendwas interagiert, die Technik aber total in den Hintergrund tritt. Und das war immer meine große Leidenschaft. Also ich habe davor auch lange daran gearbeitet, ich wollte Musik und Bewegung zusammenbringen. Das war so, das ist ein bisschen Ausflug, aber ich wollte immer so Bewegung, körperliche Bewegung hörbar machen oder ein Musikinstrument schaffen, was war auch meine Bachelorarbeit, Musik durch Bewegung zu erzeugen. Und als Sepp mir von seiner Idee erzählt hat, also als wir da uns im Wald kennengelernt hatten, und Sepp erzählte von dieser Idee, die er seit 20 Jahren mit sich rumtrug, nämlich irgendwie ein Memory zu machen mit Klängen oder mit Musik, vor allem mit der klassischen Musik, da erzählt er gleich nochmal ganz spezifisch, was er sich da gedacht hat. Da habe ich total Feuer gefangen und habe gedacht, ja, ich habe eine super Idee, wie wir das machen und wie man das umsetzen kann, ohne dass es eine App jetzt in dem Sinn ist oder ohne dass es irgendwas ist, wo man auf dem Bildschirm rumduddelt und alleine ist, sondern genau.
Sehr schön. Also es spielt eine große Rolle Musik, Kunst und Kreativität, das habe ich schon bei euch jetzt rausgehört. Und die Brücke wurde ja schon gebaut. Adrian, erzähl du nochmal zur klassischen Musik ein bisschen was. Klassische Musik, müssen wir uns vorstellen, Mozart, Beethoven, Chopin.
Also das ist auf jeden Fall selbst der Ansprechpartner.
Ich übernehme mal ganz kurz. Sebastian spricht hier für diesen Teil.
Also ja. als Geigenbauer. Natürlich,
Chopin. Ich las. Schau, es ist so, dass das ist natürlich die Heimat der Geige ist die klassische Musik, die ja schon seit 500 Jahren es gibt, so wie wir sie heute kennen. Die ganze Klassik ist natürlich auch die Ebene, mit der man am meisten als Musiklernender aufwächst. Und das ist natürlich eine Sensibilisierung für das Gehör, natürlich jeder, der ein Musikinstrument lernt, setzt sich aktiv mit dem Hören auseinander, gerade bei der Geige, wo die Intonation und das Haptische und das Arbeiten eine sehr mühsame, aufwendige Arbeit ist, trainiert man natürlich sehr genau das Gehör. Ich glaube, es gibt kein anderes Gewerk, wo man sonst so konzentriert aufs Hören fixiert sein muss. Und genau, und da ist natürlich auch das ganze Haptische angehaftet. In der Herstellung von Musikinstrumenten ist natürlich sehr, naja, was, wie soll ich sagen, sehr elementar. Man arbeitet mit Holz, mit Werkzeugen und somit kreiert man ein Produkt, welches dann wiederum als Endprodukt, also die Geige, gar nicht der Beginn für den Musiker ist. Das ist schon eine hübsche Kette und die jetzt ich in meinem Fall auch schließen kann, weil ich auch spiele und wir sozusagen über dieses Haptische kommen wir dann in das Musikalische, was dann nicht mehr anzufassen ist. Und daher kenne ich mich natürlich auch aus mit Materialität und Holz. Und da begann auch der Weg, dass wir dachten, okay, sollte dieses Klangquadrat, was ist das? Das ist irgendwie ein Spiel, ein haptisches Spiel, also eine in der echten Welt verhaftet, in der alten Welt, traditionelle Brettspiele, wenn man so möchte. Aber wie kann man das umsetzen? Wie kann man Musik in diesen Klang reinbekommen? Weil wir kennen es von den Shakern und so weiter. Da kann man sich ja aktiv mit dem Hören auseinandersetzen. Aber wie schaffe ich es, ein haptisches Produkt zu machen, was Musik macht? Und da gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei, an der digitalen Ebene, über die digitale Interpretation dessen. Und ich überreiche mal das Mikrofon an Adrian.
Genau, Adrian, eine Frage gebe ich dir auch da noch mit. Ihr seid ja keine Pädagogen, das hört man ja raus. Ihr habt eine ganz andere Profession und trotzdem sitzen wir ja zusammen, weil wir sind ja die Kita-Macher im Podcast jetzt, was frühkindliche Bildung angeht. Glaubt ihr oder seid ihr sicher, dass Musik und Kunst Dinge wie haptisch und Dinge sehr wichtig sind? Und vor allen Dingen, wie habt ihr mitgekriegt, dass es Kinder total interessant finden können, diese Dinge, die ihr im Kopf hattet, sozusagen mit auszutesten? Und das sind wahrscheinlich eure ersten Tester dann gewesen. Also wie seid ihr selber zu den Kindern gekommen und gesagt, guck mal, ich habe was ganz Tolles. Findest du das auch toll? Oder haben die vielleicht dann gesagt, boah, nee, so toll ist es noch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt.
Das ist eine schöne Geschichte, weil wir kommen ja ganz woanders her eigentlich. Wir haben ja dieses Spiel entwickelt, weil der Sepp über seine Liebe zur klassischen Musik seit 20 Jahren diese Idee mit sich rumtrug. Und also dann haben wir dieses Musik mit der klassischen Musik, das Spiel mit der klassischen Musik gemacht über klassische Komponisten. Und das haben wir vertrieben, hatten da einen großen Erfolg. Und erst danach, also wir haben dann immer mehr Inhalte erzeugt über die App. Da gab es dann die Tierstimmen, das ist dann jetzt weniger klassische Musik, das ist ein akustisches Memory mit dem Namen des Tieres und der Stimme des Tieres, die zusammenpasst. Und dann haben wir immer weiterentwickelt und dann Sprichwörter, Länder und Hauptstädte und so weiter gemacht. Und was dann passiert ist, ist, dass wir immer mehr Zuschriften erhalten haben oder auch Anrufe oder auch ganz viel Feedback von Kitas und von Pädagogen, die gesagt haben, hey, das ist total toll, wir nutzen das bei uns und das ist total super für die Kinder. Und dann haben wir, das ist jetzt aber auch schon wieder 2 Jahre her, dann haben wir angefangen, uns da auch ein bisschen Gedanken zu machen, was können wir denn noch weiteres entwickeln, was für diesen Bereich toll ist. Und das in dem Prozess sind wir immer noch. Das heißt, es ist das Produkt.
Und das heißt, alle, die jetzt uns zuhören, alles die Pädagogen sind und das genau bei sich benutzen wollen, sprecht Klangquadrat an, sprecht den Adrian, sprecht den Sebastian an, die sind ganz Ohr. Ja, ja. Und hören zu und sagen, na klar, finde ich mega, wie das bei euch läuft. Und dann drehen wir die Frage mal kurz um. Welche Weise können die pädagogischen Fachkräfte in ihren Einrichtungen tatsächlich Klangmemory benutzen? Also erste Ebene, ihr habt dann so 5, 6, 12, 18 Kärtchen. Sind die immer identisch, wie man es klassisch von so einem Spiel kennt, wo Bildchen drauf sind? Oder ist das total interaktiv? Also was können Kinder und was können die Pädagogen vor Ort da mit euren tollen Sachen machen?
Ja, genau. Also hier kommt halt die Digitalität ins Spiel wieder. Wir können mit dem Smartphone, legen wir los, da gibt es eine App, da starten wir ein Spiel und danach muss das Smartphone eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das heißt, wir legen das Display nach unten und die Kinder spielen dann mit den Memory-Kärtchen, die wir haben. Das ist jetzt technisch im Podcast, glaube ich, sehr schwer zu erklären. Wenn man es mal sieht, ist es richtig klar und richtig einfach. Das kriegt auch jeder hin. Der Clou ist, dass dadurch, dass wir diese App im Hintergrund haben, wir die Inhalte immer austauschen können. Das heißt, diese 20 Kärtchen, die du angesprochen hast, aus denen Klangquadrat besteht, auf denen kann immer was Neues sein und es kann auch per Update sich ändern. Und das Allerbeste ist, dass die Pädagogen, die ja noch mehr Expertise dazu haben als wir, also ich bin Programmierer und Medienkünstler und Sepp ist Geigenbauer, wie gesagt. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was die Kinder genau für Spiele am besten spielen sollen. Und die Pädagogen, die können ihre eigenen Spiele herstellen mit dem Handy. Das heißt, da ist ein Mikrofon drin, man kann einfach Beispiele aufnehmen direkt und kann dann die eigenen personalisierten Spiele herstellen für die Kinder. Wir kriegen dann auch immer, die kann man auch verteilen. Das heißt, wir sind dabei, auch eine Datenbank aufzubauen, wo Pädagogen vielleicht diese Spiele teilen können miteinander. Und wo man was uns schicken kann und sagen kann, hey, guck mal, ich habe das hier gebaut. Wie findet ihr das? Wollt ihr das? Vielleicht ist das auch schön für andere Pädagogen. Und wenn was richtig cool ist, bauen wir es vielleicht einfach auch professionell nochmal nach, machen richtige Aufnahmen mit Sprechern. Und genau, so ist der Prozess, den wir uns vorstellen und auch unsere Vision,
so wächst. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Angefangen, ganz zu Beginn, war das natürlich schon so, dass wir über die Werkstatt, über meine Geigenbauwerkstatt, wo viele Kinder reinkommen, kleine Instrumente ausleihen, wir immer wieder gesagt haben, hey, setzt euch mal hier hin, wie findet ihr dieses Produkt? Ja, man konnte das schon auch direkt gleich testen, die waren fasziniert. Alle, die das sahen, waren fasziniert. Und bis heute ist es der, das Produkt nicht kennt. Wer das neu entdeckt hat, das ist ja fantastisch. Da könnte man ja auch das und das und das machen. Und das könnte man nicht nur, sondern das kann man jetzt auch machen. Und die schöne Sache ist, dass diese Inhalte, die man hat, auch einfach angepasst werden können an die, was Adrian gesagt hat, dass die Kinder sozusagen in ihrem Bereich auch sich wieder erkennen können, ob das jetzt zum Beispiel eine andere Sprache ist oder ob das jetzt eine bestimmte Musik ist oder ob das jetzt ein Sprachspiel, ein Zungenbrecherspiel ist oder ein Sprichwortspiel. Da kann man individuell auf die Kinder eingehen. Und wie nochmal auch zu Beginn Adrian sagte, das Schöne ist, dass es einfach soziale Interaktion ist. Also wenn man dann eine digitale Kraft letztendlich, die das ermöglicht, aber das Handy abgelegt, spielt gar keine Rolle. Man ist in einer Interaktion miteinander und spielt ein Brettspiel mit Musik, Klang, Sprache.
Also ich habe sogar viel mehr jetzt schon geschafft. Also wer das sich so ein bisschen auskennt, weiß, also ich habe da vorhin so ganz leicht angedeutet, aus der alten klassischen Welt in die neue moderne Welt, was da so miteinander zusammenpasst. Ich hole euch kurz ein bisschen auch mit ab. Es gibt ja auch Medienpädagogik, die sich immer mehr nach voran betreibt und dann gibt es halt Forschungen dazu. Und die aktuelle Forschung ist gerade so gewesen, dass man sich das angeguckt hat. Die 2- und 3-Jährigen, wie viel haben die schon mit Digitalität am Tag zu tun? Also diese klassische Fernseh kennt jeder, ne, wo so Bildchen hin und her laufen, dann gibt es hier Streaming-Abos, da gibt es andere Dinge. Und da ist ganz interessant rauszuhören, dass Kinder zwar das Buch auch lieben, das Haptische, alles noch dabei ist, einen großen wichtigen Punkt hat, auch langfristig einen wichtigen Punkt hat, aber eins ist entscheidend gewesen und es ist ein deutlicher Zuwachs ist, dass schon 2- und 3-jährige Kinder auch schon so eine Geräte wie ein Smartphone, wie ein Tablet täglich benutzen, wirklich täglich benutzen. Und da habt ihr genau diese Schnittstelle gefunden. Das ist ja für die Medienpädagogik sozusagen nichts Verteufelndes, sondern genau beide Welten miteinander zusammenzubringen. Das finde ich nämlich auch spannend. Das klappt wunderbar. Und da schließt sich für mich nämlich der Kreis, wo habe ich ja nämlich euch kennengelernt? Ich habe ja euch kennengelernt bei der Didakta. Das ist ja die Leitmesse für Bildung. Und ihr habt ja gesagt, ihr wart ja erst woanders unterwegs, so ein Spielzeug, große Messen und so. Und dann wart ihr jetzt bei der Didakta. Und da habe ich gesagt, das ist es, das ist mega interessant. Und genau das Feuer, was ihr da entfacht habt, das habe ich ja auch so gesehen, habe gesagt, ja, das ist cool, das können die Kinder tatsächlich nehmen. Und es wird spielerisch beides miteinander verbunden. Also das ist meine Werbung dafür. Schaut euch Klangquadrat an. Ich habe es genial gefunden. Ich fand es interessant. Es ist nicht so groß aufwendig. Es ist eine schöne kleine haptische Box. Und vor allen Dingen, man muss nicht technisch dauerhaft so affin sein. Und jetzt in der Umsetzungsfrage, muss man in jeder Einrichtung dauerhaft Internet, WLAN haben oder einmal runtergeladen, kann es offline benutzt werden. Euer Klangquadrat.
Funktioniert prima offline. Man muss es einmal installieren, danach ist es offline. Alles nutzbar. Man kann sogar, wenn man seine eigenen Spiele herstellt, da braucht man auch kein Internet. Wenn man die jetzt teilen will und jemand anderem schicken, klar, dann braucht man Internet. Aber ansonsten funktioniert das ganz prima offline.
Ihr sitzt in Freiburg. So, jetzt machen wir eine kleine Deutschlandreise. Freiburg, weiß jeder, wo das ist, am Schwarzwald. Wie produziert ihr denn und wie verteilt ihr eigentlich eure Produktsituation? Weil auf der Homepage, wenn man so nachliest, habt ihr ja so einen kleinen Wortwitz reingemacht. Ihr lässt in Fernost produzieren, nämlich in Stuttgart. Wie kommt ihr auf so eine tolle Idee von Freiburg, wäre so Stuttgart als Fernost zu sehen. Mal sehen, was ich jetzt lernen darf.
Also es ist ein längerer Weg dahin. Uns war klar, dass wir ein Produkt herstellen wollen, was natürlich ist, weil die Hardware, die hergestellt wird, ist ja sehr geringfügig. Man braucht 20 Kärtchen, 20 Träger letztendlich, entweder für einen Mikrochip, für die NFC-Version oder für einen QR-Code. Diese beiden technologischen Arten zu spielen gibt es. Und das ist nicht so aufwendig. Wir dachten auch kurzfristig, ähnlich wie mit der Tonybox, ein Endgerät zu bauen, über das gescannt wird. Aber wieso schon wieder diesen Weg? Das läuft nur über Fernost. Wenn du mit Elektronik arbeitest, kommst du gar nicht irgendwie schnell in diese Gefilde, zumindest nicht zu einer preismäßigen, sinnvollen Ebene. Man muss eben gleich riesig skalieren und als kleines Unternehmen und selbst ständiges letztendlich und unabhängiges Studio, es ist eine super Lösung für uns gewesen, einfach nur traditionelle Spielsteine zu benutzen, die einfach lokal hergestellt werden könnten. Es begann natürlich auch so mit dieser ganzen, sagen wir ruhig, Verkünstelung. Mit Tonholz haben wir zuerst gearbeitet, also Geigenbauholz eigentlich, was ganz dünn ausgearbeitet wurde, wo wir einen Mikrochip eingepflanzt haben und dann das sehr alte, sehr Biedermeier mit dem technologischen Gerät und so weiter, das war sehr ästhetisch am Ende. Und mittlerweile haben wir das natürlich auch in einer Weise hergestellt, das war auch die Stuttgarter Herstellung aus Kartonage, aus Feinkartonage, wo das Ganze in einer gewissen Auflage hergestellt wird, die sich dann auch wieder für den Endkunden rentiert, weil das Spiel ist ja günstig. Kann ich über Preise sprechen?
Also die selbstverständlich. Die Frage hätte sowieso gestellt werden müssen. Also sag ruhig, was kostet
es? Die günstigste Version, die wir haben, ist eine QR-Version, also im Prinzip die Plättchen mit einem QR-Code aufgedruckt, die einfach von der Kamera abgescannt werden. Und die kostet 29 Euro. Da sind 17 Spiele dabei mit etwa über 1000 Klangbeispielen, also ein gigantisches Produkt eigentlich in einer minimalen Hülle. Also einmal eine kleine Hardware and that's it. Und somit haben wir auch ein super nachhaltiges Produkt, weil man nicht die ganze Zeit wieder neues Zeug hat und
Genau, und was man dazu vielleicht noch sagen muss, diese Holzversion, die erste, die man für 89 Euro kaufen kann, die wird ja hier wirklich ein paar Kilometer von Freiburg von einem guten Freund von uns hergestellt hier. Und so gesehen war dann der Schritt, nochmal jemanden zu suchen, der die Kartonage herstellt bei Stuttgart, war dann für uns tatsächlich erstmal ein Stück Fernost.
Verstehe. Das Positive ist, lokal, kurze Wege, umweltfreundlich und die Kartonage ist wahrscheinlich so konzipiert, weil Kinder spielen ja auch gerne mit anderen Dingen oder es kippt mal vielleicht ein Wasser oder ein Teebecher um. Alles, was gerade so im Weg steht, das hält das ja alles aus. So, ja, das ist ja auch nicht verkehrt.
Viel Mühe gemacht und als Geigenbauer hat man auch einen Anspruch an die Materialität natürlich. Mhm. Das ist ja auch, wie gesagt, ein nachhaltiges Produkt, weil man immer wieder neue Spiele erstellen kann oder wie auch neue Spiele erstellen. Und das muss der haptische Teil natürlich stimmen. Jetzt haben wir aber auch viel darüber gesprochen, über die Hardware, die Software natürlich auch, die auch Adrian konzipiert und
ich will noch eine Kleinigkeit
programmiert. Lass mich noch ganz kurz sagen.
Und jetzt wird spannend. Jetzt seid ihr voll im Flow.
Auch die wird total hergestellt. Also wir sind, auch die ganze IT ist alles hier im Umfeld von 2 Kilometer wird es hergestellt. Also keine, ist nicht gänzlich unabhängig und in vollem Einsatz, voll einsatzfähig.
Ich wollte noch eine ganz kleine Sache sagen, und zwar, was ziemlich unüblich ist. Sonst kann man einzelne Spielsteine nachbestellen. Mhm. Das finde ich auch, also versuch das mal bei einem bekannten Memo-Spielhersteller.
Also du kannst einzelne Steine, also das ist klar, ne, wenn intensiv benutzt wird, Abrieb etc., alles was da steht, heißt derjenige, also jetzt der Pädagoge, der uns zuhört, oder der Kita-Leiter sagt, aha, ich habe ein Spiel, das steht dann irgendwann nicht in der Hecke und staubt ein, sondern ich kann es wieder aktualisieren. Das ist die Botschaft, man kann einzelne Steine natürlich auch wieder erneuern und dazusetzen. Wenn ich jetzt so mir das überlege, ihr baut das ja immer weiter auf. Ihr habt schon gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten, ganz viele unterschiedliche Spielarten von Städten, von Tiergeräuschen, Tierstimmen, von klassischer Musik. Nochmal zurückkommt auf den Alltag für Kinder, die das spannend finden, wenn die Pädagogen mit ihnen individuell was ausgestalten gibt. Gäbe es rein theoretisch eine Begrenzung? Die Kreativität ist bestimmt freiem Lauf gelassen, dass man alles austesten kann. Man braucht nur die Smartphone mit Mikrofon und kann dann loslegen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die Begrenzung ist, das ist ein Memory-Spiel, was da rauskommt. Ein Memo-Spiel, ich weiß nicht, Memory, dürfen wir das noch sagen. Das heißt, man kann ein erstes Plättchen bespielen, ein zweites Plättchen bespielen. Die müssen nicht gleich sein, die können unterschiedlich sein. Das heißt, ein Klang ist vielleicht, ich bleibe mal bei dem Beispiel von dem Tier-Memory. Mhm. Eins ist das Geräusch, was das Tier macht, miau. Und das zweite ist dann der gesprochene Name, die Katze. Und das dritte kann dann irgendwie ein Belohnungseffekt sein. Das heißt, das dritte ist, wenn man beide korrekt zusammengebracht hat. Und das ist die einzige Beschränkung, die es da gibt. Und mehr, ansonsten kannst du aufnehmen, was du willst mit deinem
So,
Mikrofon.
die eigene Kreativität ist gefragt und wir haben natürlich viel auch gehört, Alltagsgeräusche, auch die Kinder selber aufzunehmen, ist auch so eine Selbsterfahrung, dass man die Kinder zum Beispiel beschreibt. Der Gregor zum Beispiel trägt eine Brille und kichert immer. Und dann das zweite Plättchen ist Gregor und das dritte ist, dann hört man ihn kichern, dann soll er kichern. Oder was das Beispiel aufgreifen, was Adrian gesagt hat, die Katze und das Tiergeräusch, ja, und dann sollen alle Kinder zusammen. Ja, also man wird sozusagen auch zum Spieleautor in der Gemeinschaft, was sich dann auch erhält. Also es bleibt dann auch, ich will wieder dieses Spiel spielen, wo ich drin vorkomme und so. Und das ist schon auch eine Selbsterfahrung, die man da wahrnimmt,
Also
ja.
es ist total mehrschichtig. Und bei mir war gerade so die Version, wenn die Kinder mal rausgehen und sagen, okay, heute haben wir irgendwie ein tolles Projekt, hören wir uns mal Autogeräusche, Fahrzeuggeräusche an, die Eisenbahn, die U-Bahn, die Straßenbahn, whatever. Und so wie du es schön vorgemacht hast, die Kinder sind dann natürlich Feuer und Flamme und spielen die auch nach. Also das fördert nicht nur Kreativität, sondern das Miteinander und natürlich auch der ganz leichte Weg zur Technik, glaube ich, ne? Also eine Selbstverständlichkeit, die sehen zwar diese Kartonage, aber dann denken sie, wow, da ist ja auch wie die Technik drin. Finde ich total interessierend, finde ich richtig gut, weil die Kinder da ganz niedrigschwellig abgeholt werden und es wird vor allen Dingen nicht mehr verteufelt, weil es ja unser Alltag. Wir müssen damit leben, die nächste Generation.
Ja, was ich
Nee.
da ganz wichtig finde, ist, das ist auch ein totales eine Herzensangelegenheit. Die Technik an sich ist ja nicht schlecht. Was ich problematisch sehe, ist, wenn man ein Kind vor ein iPad setzt und sagt, hier, guck den Film an, nerv mich nicht. Das finde ich richtig schlimm. Aber wenn wir sagen, wir nehmen jetzt hier irgendein Gerät, spielen da gemeinsam mit. Und ich meine, in unserem Fall noch nicht mal mit dem Display, sondern genau, oder wir erstellen zusammen ein Spiel. Das ist für mich dann der Punkt, also das ist eigentlich die Aufgabe der Medienpädagogik, zu sagen, wir nutzen das gemeinsam, wir können das irgendwie in den Fokus nehmen, dass das nicht uns auffrisst, sondern wir benutzen das einfach nur.
Ich finde, es sind unglaubliche Mengen von Lernspielen und Leute, die sich engagieren, dass die Kinder auch mit den Medien umgehen und richtig umgehen. Und das finde ich schon auch okay, dass die Kinder, aber es ist halt unser Spiel ist halt eine andere Ergänzung dazu, weil das Kind sich nicht isoliert. Ja, es ist natürlich super mit dem Display und da drin zu lernen, aber du bist dann auch fokussiert auf das Display und verlierst auch ab und zu die Konzentration und solche Sachen. Das Tiptoy auch super haptisch und auch eine große Entdeckungsreise für die Kinder. Aber die soziale Interaktion ist halt da nicht gegeben, weil das Kind sitzt da und spielt und was eine fantastische Sache ist. Aber eben ein digitales Produkt, was die Interaktion antreibt und wie bei einem Gesellschaftsspiel eben auch Emotionen entstehen, wie, ah nein, ah doch, das ist doch da, ich hab's und so weiter. Das ist halt über das Digitale, dieses auch letztendlich Gewinngefühl, was Schönes, was dann eben auch geteilt werden kann.
Ich versuche mal den Gedanken nochmal aufzugreifen, weil verteufeln müssen wir es in der Tat nicht, weil ich habe ja gesagt vorhin, die nächste Generation, aber ich muss es konkretisieren. Also die nächste Generation von Kindern ist ja schon da gewesen. Das sind ja die Eltern, die schon digital aufgewachsen sind. Jetzt kommt die Generation von Eltern, die digital aufgewachsen sind, mit ihren Kindern auch nochmal hin, die nochmal einen weiteren Schritt in der Digitalität unterwegs sind, in die Kitas. Und ich fand es schön, dass ihr so beschrieben habt, das Für und Wider. Und genau das ist die Herausforderung für die Pädagogen und für die Medienpädagogik und vor allen Dingen für die frühkindliche Bildung. Da eine gute Kurve zu finden, dass alle Ebenen mitgenommen werden. Und das ist sozusagen unser Auftrag, wenn man so Rahmenbedingungen organisiert und verbessern will, dass sozusagen der Gleichklang und das Austarieren tatsächlich immer wieder stattfindet. Und im Sinne des Kennenlernens und Austarierens, wo findet man euch denn eigentlich mal? Wo kann man euch das nächste Mal treffen? Auf welcher Messe schwebt ihr demnächst rum? Wo kann man das in die Hand nehmen? Wo können Interessierte, die dann gerade vielleicht auch in der Nähe von euch sind, da auf der Messe euch kennenlernen?
Gute Frage. Also wir sind jetzt planen auf die nächste Didakta zu kommen auf jeden Fall. Das ist ja schon nächstes Jahr. Das war
War das
eine
Köln oder Stuttgart? Jetzt müssen wir überlegen, die
Wir waren
wechseln
jetzt dann
immer.
in Köln, haben uns kennengelernt und die
Ja.
nächste Didakta ist dann in Stuttgart, genau.
Genau. Das ist ja Heimspiel.
Das ist sozusagen fast ein Heimspiel, genau.
Ja.
Wir reisen nach Kleinosten,
Genau. Ja.
kleine Weltreise. Nein. Und dann haben wir auch ein paar jetzt so Händlermessen in Nordrhein-Westfalen. Und wir gucken dann immer auch, weil es wird wirklich viele, viele Bereiche strahlt es an, auch die therapeutischen Bereiche, Logopädie, Ergotherapie. Und da orientieren wir uns auch daran, wo wir viel Feedback bekommen. Also wir passen uns auch an und es ist auch ein Gespräch mit Therapeuten, um da auch eine Linie herzustellen, zum Beispiel mit Spielen, die therapeutischer Natur sind und auch da jemand ist, der da sich gut auskennt. Also wir schütteln nicht alles intuitiv aus den Ärmeln. Und dass sehr viel Kommunikation findet statt. Und deshalb, ich würde vorschlagen, auf unsere Webseite zu schauen, da geben wir das immer an, auch auf unserem Blog und auch auf, natürlich auf den üblichen verdächtigen sozialen Medien. Und da entdeckt man schon, wo wir gerade stecken. Und generell sind wir natürlich auch ansprechbar übers Telefon. Wir haben eine Festnetznummer dort angegeben und eine E-Mail-Kontakt. Also wir sind sehr viel in Kommunikation, weil uns das auch sehr interessiert, was von außen kommt an Feedback.
Und sehr gut, sehr gut. Also dieses Feedback werdet ihr mit Sicherheit bekommen, weil frühkindliche Bildung ist ja auch ein diverses, vielfältige Schicht. Und wir haben ja sogenannte multiprofessionelle Teams. Der Sprachtherapeut, all die schweben ja auch damit rum. Also da habt ihr dann wieder eine Verknüpfung und wieder eine Ergänzung. Passt wunderbar und es freut mich, dass es eben nicht auf eine kleine Branche reduziert ist, sondern ganz viele Facetten sind. Und wir haben heute ja nur diese kleine eine Facette, nämlich die frühkindliche Bildung, beleuchtet. Also www.klangquadrat.com ist die Homepage. Da nachschauen, den Blog reinschauen, Social Media sowieso, da findet man euch. Ich danke euch herzlich. Das war total ein kurzer, schneller Ritt durch eine Neuigkeit, was so eine schöne Sache, was ein Geigenbauer, ein Medienkünstler, Programmierer tatsächlich alles schaffen kann, ohne einen wissenschaftlichen Bezug zur Pädagogik zu haben. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr bei uns wart. Und ich freue mich auf die Zuschriften, die ihr erhalten werdet, die wir erhalten werden. Also habt den Mut, sprecht uns an, sprecht den Adrian an, sprecht den Sebastian an. Und ich bin gespannt, wie es weiterentwickelt. Und spätestens bei der nächsten Didakta werden wir uns garantiert wieder persönlich sehen. Und dann hoffe ich, dass ihr strahlend sagen könnt, ja, wir haben jetzt das einste millionste Paket, meinetwegen verschickt oder whatever, ja, was euch ganz wichtig ist. Das wäre schön, das freut mich. Was wollt ihr noch loswerden? Das könnt ihr gerne noch loswerden.
Also kleines Feedback noch. Und zwar Klangquadrat, dann kommt ihr vielleicht auf eine andere Webseite. Ihr müsst googeln, Klang 2 oder direkt schreiben www.klangziffer2.com. Klangquadrat könnte eine andere Webseite sein. Wenn ihr jetzt auf unsere Seite wollt, klang2.com. Und wir freuen uns auch auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch, Lars. Vielen Dank, besten Dank. Und an alle, die hier mitdenken wollen, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren.
Jo. Super, ich danke euch. Lasst es euch gut gehen. Auf bald.
Bis bald, mach's gut.
Ciao.
Lars. Ciao.